Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Und nach einer längeren Reviewpause dürfen wir euch wieder zu einer Filmbesprechung begrüßen. Wir sprechen heute über den Film namens Code 8, einer kleinen Sci-Fi-Indie-Produktion aus Kanada, die über Crowdfunding finanziert wurde. Und ich glaube, nicht nur deshalb wird es heute ein Wortwechsel und emotionales Hochkochen geben. Es bleibt wie immer spannend, bleibt auf jeden Fall dran. Bis gleich.
Hallo und herzlich willkommen da draußen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. So, wir sind zurück mit einer Review, wieder zurück versuchen in den Alltagsbrei zu kommen und wie könnte es mir leichter fallen, als mit einem gewohnten Gesicht zu meiner Linken. Herzlich willkommen, Ronny.
Dankeschön. Für die wie immer charmante Anmoderation, Alex, zu meiner Rechten.
Schönen guten Tag.
Da ist schon wieder so viel Elan, der da mitschwingt, das ist unglaublich.
Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das ironisch gemeint war oder nicht. Jetzt bin ich verunsichert.
100% nicht.
Okay, jetzt bin ich final verwirrt. Oh no. Review. Indie Science-Fiction-Perle.
War richtig,
da
oder?
Da waren relativ viele Triggerwörter für uns beide dabei,
sagen, ja.
Wer den Podcast schon länger verfolgt. Deswegen glaube ich auch
Hashtag
nicht so.
Hashtag allererste Folge, Hashtag Upgrade.
Hashtag Upgrade. Deswegen nicht so ganz überraschend, glaube ich, dass wir uns entschieden haben, da nochmal ein bisschen näher drüber zu sprechen, weil, um das mal anzuteasern, auf den ersten zwei Sätzen der Tonspur sich eine gewisse Diskrepanz schon ergeben hat, glaube ich, wie wir das so erlebt haben.
Wir haben auf der Kamera vor der Aufnahme schon ein bisschen gesprochen.
Genau.
Willst du darauf
hinaus zielen? Aber.
Da ging schon die Meinung ein bisschen auseinander.
Genau,
hat man
das
gemerkt.
Meinte ich damit.
Ja. Deshalb mein hier, ne? Teaser.
Ich glaube nicht, dass es ganz so dramatisch wird, wie angeteasert. Vielleicht doch. Gibt nur einen Weg für die Zuschauer und Zuhörer draußen, das rauszubekommen, indem sie dranbleiben. Aber auch.
Machst du immer wieder gerne.
Aber ja auch. Wir müssen vorher uns an unser selbst gewähltes Konzept halten. Und damit würde ich an dich übergeben, wenn das okay ist.
Soll ich die Leute mal versuchen abzuholen?
Mit einer Synopsis?
Ja, zum Beispiel.
Selbst geschrieben?
Ja.
Wow.
Von Mutti.
Ich hoffe nicht.
Nee.
Gut.
Habe ich diesmal selbst übernommen.
Glänzt doch sonst auch immer.
Also vielleicht nicht
beim, nicht beim Vortragen selber, aber
Dankeschön.
So rein, so mit Wörtern kann er.
Ja, ich probiere es zumindest. Ich gebe mein Bestes.
Mehr kann niemand verlangen.
Nee. Um euch alle abzuholen, um was geht's überhaupt in Code 8? Ist das was für euch oder wollt ihr das lieber links liegen lassen? Hier eine kleine Zusammenfassung der Handlung. Zitat. Als Tagelöhner hält sich Connor gerade so über Wasser, um gemeinsam mit seiner Mutter die Miete bezahlen zu können. Beide gehören zu einer Minderheit von Menschen mit speziellen Kräften, die im Alltag schnell auf Ablehnung und Ausgrenzung stoßen. Als Connors Mutter schwer erkrankt, stehen plötzlich horrende Behandlungskosten im Raum, deren Bezahlung zwischen Leben und Tod entscheiden. Notgedrungen schließt sich Connor einer Gruppe Kleinkrimineller an, die ihn und seine Fähigkeiten an die Grenzen des Vorstellbaren bringen werden. Zitat Ende.
Ja.
Kann man machen.
Zum Ende vielleicht ein bisschen dick aufgetragen,
ja,
aber
ich
da.
Dachte auch. Da, aber man kann die Leute ja mal ein bisschen angeln, ne?
Das klären wir glaube ich, gleich noch im Detail.
Code 8. Ein Crowdfunding-Projekt. Kommen wir wahrscheinlich gleich noch ein bisschen im Detail dazu.
Vermutlich.
Heute, 30. Januar, ist der offizielle Release der Blu-ray und für alle, die fleißig waren und immer hier am Puls der Zeit sind, ab 13. Dezember kam das Ding sogar schon auf Amazon Prime raus. Das heißt, da wurden weltweit die On-Demand-Dienste schon bespielt.
Bedeutet, ihr hattet theoretisch schon die Chance, den Film zu sehen. Wir klären es für euch, falls noch nicht geschehen. Was habt ihr gemacht die ganze Zeit?
Ich finde das auch sehr faszinierend. Es sind schon unglaublich viele Rezensionen auf Amazon deswegen auch drauf. Also der Film, ich weiß nicht, wie er bei Amazon Prime beworben wurde, aber einige Leute haben den schon gesehen.
Wir kommen ja gleich zu Cast und Crew. Trägt sicherlich seinen Teil dazu bei auch.
Ich bin gespannt, ja.
Cast und Crew? Oder womit willst du weitermachen? Ich habe ja gerade groß unser Schema F beworben.
Dann machen wir das gerne so, ja. Cast and Crew, wer hat mitgespielt? Wer ist dran beteiligt? Gibt es da Leute, die ihr mögt? Oder macht er jetzt spätestens einen Bogen um den Film? Ich fange mal an mit dem Cousin-Paar. Also zwei Cousins, die ja maßgeblich mit beteiligt waren. Stephen Amell und Robbie Amell. Mhm. Den Steven kennt man oder kennt der eine oder andere von der Arrow-Serie, die mittlerweile seit 2012 produziert wird.
Ja, 8 Staffeln.
Das Ding läuft immer noch. Läuft das jetzt noch? Oder
Es
endet jetzt gerade. Mhm. Also schon seit Ewigkeiten dabei und durfte 2016 zum Beispiel auch mal bei den Teenage Mutant Ninja Turtles, dem zweiten Teil, mitspielen.
Stimmt.
Da war er kurz zu sehen.
Da
ansonsten
war er dabei.
Mega viele Serien nach der Jahrtausendwende mitgespielt.
Gut, man muss natürlich sagen, wenn er jetzt ununterbrochen jedes Jahr eine Staffel Arrow raushaut, dann gibt's diese ganzen Crossover-Events und so weiter. Ich glaube, da bleibt gar nicht so viel Luft groß, was anderes zu machen. War auch durchaus Thema bei den Dreharbeiten zu Code 8.
Teaser.
Nicht wirklich.
Wie gesagt, sein Cousin Robbie Amell hat man auch eher weniger gesehen, auch sehr, sehr viele Serien, fing auch seine Schauspielkarriere unter anderem an mit Scooby-Doo TV-Film 2009 und 2010.
Es gab einen Scooby-Doo TV-Film.
Oder es gab sogar noch einen dritten, ich weiß es gar nicht genau.
Ein Glück.
Netflix-Gucker und Abonnenten haben ihn vielleicht 2017 bei The Babysitter gesehen. Da spielt er ja so den Schönling.
Natürlich.
Den bösen Schönling, um das schon mal vorwegzunehmen. Ansonsten auch da relativ wenig unterwegs. Auch bei dem restlichen Cast, Carrie Matchett spielt mit. Vielleicht hat der ein oder andere sie schon mal in der Serie gesehen. Auch da ist viel dabei. Hervorzuheben ist hier vielleicht noch der zweite Teil von Cube. 2002, auch schon 18 Jahre her, ne, dieser Sci-Fi.
Vielleicht hervorzuheben.
Gruselfilm.
Damit ist schon vielleicht alles gesagt.
Der erste Teil war ja ganz cool, der zweite Teil war so, da haben sich, glaube ich, schon die Geister dran geschieden, aber ja, vielleicht ist der bei euch irgendwo noch, ne, im Hinterstübchen wieder aufzufinden. Weiterhin dabei Craig Brick. Den hat man unter anderem gesehen, nebenbei auch in ganz vielen Produktionen mal irgendwo aufgetaucht. Saw 5 zum Beispiel ist eine der größten Nummern wahrscheinlich für Genre-Fans 2008. Dann 2018 hat er eine Figur in Far Cry 5, also in einem Computerspiel, verkörpert. Und jetzt dieses Jahr oder beziehungsweise 2019 war er in einer Minirolle in Ad Astra zu sehen, an der Seite von Brad Pitt.
Das Gesicht hat man schon mal gesehen. Einfach,
auf jeden,
ne?
Fall. Ne? Auch bei Carrie Matchett war das so für mich, die kennst du doch irgendwie. Mm. Aber das sind wirklich eher so kleine Sachen. Weiterhin dabei Sung Kang. Der gute alte Han aus Fast and Furious. Dabei in der Fast and Furious-Reihe seit 2006, Tokyo Drift. Dann noch ein bisschen durchschlawinert, 5 und 6 etc.
Hashtag Justice for Han.
Punkt. Und last but not least, hier in unserer kleinen Casting-Auswahl, es haben noch wesentlich mehr mitgespielt, Kyla Kane, auch nahezu unbeschriebenes Blatt, liefert hier aber eine ganz interessante Performance ab, finde ich. Bin ich mal gespannt, wo sie in Zukunft noch zu sehen sein wird. So viel zum Cast, also relativ klein und überschaubar, was so der Kern ist.
Ja, haben wir ja angedeutet, bei Indie geht das ja meistens Hand in Hand.
Und dementsprechend auch mehr oder weniger unbekannt noch.
Die sind halt billig zu haben.
Hat vielleicht nicht viel gekostet. Kommen wir auch gleich noch dazu.
Unbedingt bitte.
Denn wie gesagt, auch bei der Regie geht es eigentlich nahtlos weiter. Da auch eher überschaubar, kleinere Namen. Jeff Chan musste ich auch gucken. Call of Duty zum Beispiel 2011. 11. Also so Fanfilme hatte der gemacht, muss man noch dazu sagen, kein Call of Duty-Film an sich.
Genau, wollte ich gerade sagen, ganz wichtig an der Stelle, Call of Duty-Fanfilm, also so die klassischen, ich sag mal, Direct-to-YouTube-Veröffentlichungen oder Vimeo oder wo auch immer du halt, also kein... Ja, aber also da kann man trotzdem glänzen. Also das machen auch viele, um so ein bisschen sich eine Vita aufzubauen, so ein Kurzfilm-Vita, um zu zeigen, dass du vielleicht auch mit kleinem Budget effektiv arbeiten kannst. Und da kommen wir ja gleich auch hin, weil das ja hier sehr, sehr ähnlich lief bei Code 8. Ne? Kurzfilm zuerst und dann...
Genau, das ist ja noch ein Detail, was wir eigentlich verschwiegen haben.
Kommen wir gleich im Detail zu, glaube ich, noch. Ne?
Ich tease schon mal an, damit wir hier den Cast abgegrast bekommen. 2016 hat man von Code 8 nämlich schon mal so eine Art Demo-Kurzfilm produziert und da hat auch Jeff Chan Regie geführt letzten Endes. Und das ist Interessante ist, damit wird das weitere Cast und die weiteren Mitwirkenden eigentlich relativ schnell abgegrast. Man hat fast das komplette Team vom Kurzfilm auch hier wieder in diesen Feature-Length-Film reingesogen.
Was ja Sinn macht, wenn sie gezeigt haben im Kurzfilm, dass sie das können, ging es ja jetzt nur noch darum, das auf eine Spielfilmlänge zu übertragen.
Ja. Du kennst das Team, es ist eingeschworen, sie wissen, wie der visuelle Style und der Rest wahrscheinlich funktionieren soll.
Wenn du mit den Leuten zufrieden warst, musst du ja auch nichts austauschen und das ist hier an der Stelle dann passiert offensichtlich.
Ist quasi nahtlos fortgesetzt worden mit dem Kameramann hier, Alex Diesenhof, der auch am Kurzfilm beteiligt, hat unter anderem dann bei Captive State letztes Jahr auch die Kamera geschwungen. John Goodman, der ein oder andere mag es vielleicht noch erinnern, so auch ein eher kleinerer Sci-Fi-Film, in Deutschland würde ich fast sagen untergegangen.
Hatte der überhaupt einen Release in irgendeiner Form hier?
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich glaube auch Amazon Prime, direkt. Blu-ray, irgendwie sowas, da kann man den auf jeden Fall ordern, aber große Auswertung hat er nicht bekommen. Schnitt und Montage, genau das gleiche, wurde hier durchgeführt von Paul Skinner, auch am Kurzfilm beteiligt, sonst eher so Kurzfilme, Musikvideos, sowas in der Richtung gemacht. Also hier so die erste größere Nummer, jetzt mit dem Code 8. Abendfüllenden Spielfilm. Musik auch das gleiche, war hier Ryan Taubert beteiligt, auch hier beim Kurzfilm schon dabei gewesen und jetzt genauso hier für den Langfilm wieder abgeholt. Und damit sind wir eigentlich schon relativ schnell durchgerusht, weil es von allen Beteiligten eigentlich gar nicht so viel Background
so viel
und so eine große Vita gibt, dass man sagen muss, boah, das sind große Namen, was haben die alles gemacht, um euch das nun mal ins Gedächtnis zu rufen.
Bedeutet natürlich im Umkehrschluss, wenn das jetzt das erste große das erste große Projekt ist, wäre es natürlich umso wichtiger, wenn es ein positives Aushängeschild wäre für alle Beteiligten. Ne?
Es würde auf jeden Fall dem Ganzen nicht schaden, ja, das kann man schon mal sagen.
Und wenn du halt irgendwie Fuß fassen möchtest in Hollywood, ist natürlich immer super, wenn du sagen kannst, hier, ne? Konnte gerade zum Beispiel Schnittmontage konnte ich mich austoben, Kamera konnte ich mich austoben, Soundtrack, der am Ohr bleibt, das sind ja dann auch gleich alles Sachen, über die wir sprechen können.
Bin gespannt. Mm. Aber rollen wir das Feld nochmal von vorne auf. Wir haben jetzt schon mehrmals gesagt, ist aus einem Kurzfilm entstanden, der kam 2016.
Genau, das war ja, glaube ich, einfach ein clever gemachter strategischer Schachzug, zu sagen, die Amels zahlen so ein bisschen aus der eigenen Tasche, weil sie so etwas besser betuchter sind durch den, ich sag mal, Serienerfolg, nenne ich es jetzt einfach mal. Können wir so ein bisschen ein kleines Budget stemmen, um da so 2-3 Minuten auf höherem Niveau rauszuproduzieren, dass wir dann in die Hand nehmen, dieses Endprodukt, den Kurzfilm sozusagen, der in sich geschlossen einigermaßen funktioniert, Bock macht auf mehr im Idealfall, um A, zum Beispiel an Sponsoren, Produktionen ranzutreten, um da Geld abzuholen oder halt eben, wie es hier passiert ist, eine Indiegogo-Kampagne zu starten.
Bevor er bei Indiegogo vorbeischaut, der Cast nochmal, auch hier in der Videobeschreibung bzw. Podcast-Beschreibung, der Link zu IMDb, wo man das alles nochmal nachlesen kann und auch der Link zum Kurzfilm, denn der ist ja allen frei zugänglich auf YouTube.
Guter Hinweis.
Liegt auf YouTube frei zur Verfügung.
Gibt natürlich einen Trailer auch zum Spielfilm, aber wenn ihr wissen wollt, ist das was für mich, macht der Kurzfilm durchaus Sinn, weil ich hatte das Gefühl, dass einige Szenen aus dem Kurzfilm 1:1 im Endprodukt gelandet sind.
Du meinst adaptiert worden für
dich? Du meinst 1:1 rausgeschnitten?
Nee.
Aber ja, Genau.
Also es gibt eine Szene, die wird aber quasi recycelt.
Alles
für
gut.
Was, ja, gut.
Okay. War jetzt keine Kritik. Noch nicht. Mm. Die kommt später. Oder auch nicht.
Ja, du hast gesagt, selbst finanziert. Man hat sie auch bei Freunden und sonst wo irgendwie zu schaffen gemacht, um da Geld zusammen zu kramen. Und die beiden MLs waren quasi maßgeblich als Produzenten damit beteiligt. Aber das Witzige ist, beide wollten mitspielen, aber wie du schon angeteasert hast, Steven Amell hat es letztendlich dann doch gar nicht geschafft, wo alle versammelt werden konnten, um diesen Kurzfilm zu drehen.
Genau. Das
ich glaube 2000, jetzt muss ich nochmal gucken, wann war denn das? 2017, glaube ich.
Also er war eigentlich die ganze Zeit über gesetzt, hat dann aber
vorher schon, glaube 2016, 2015 gedreht, irgendwie sowas.
Ja, hat es aus Zeitgründen dann aber doch nicht geklappt. Mhm. War aber von Anfang an auch in der Kampagne klar, dass er im Spielfilm eine Rolle haben wird, was, glaube ich, ein wesentlicher Punkt auch für den Erfolg der Indiegogo-Kampagne dann war, weil Steven Amell durch die Rolle des Arrow.
Ich muss ja sagen, ich bin da ja gar nicht drin, aber hat das so eine Zugkraft schon? Gut, ich meine, es lief 8 Jahre, es muss eine Zugkraft
es
haben.
Es hat insofern eine gewisse Zugkraft, als dass die Fangemeinde unheimlich loyal ist. Das sind also keine stillen Zugucker, sondern die sind halt durchaus dann auch aktiv. Nehmen halt an Events teil und so weiter, was halt auch der Grund ist, warum eine Serie, die eigentlich, als ich das letzte Mal geprüft habe, konstant rückgängige Zuschauerzahlen hatte, alle solide, aber konstant rückgängig, rückläufig, ist halt oft einmal ein Phänomen. Genau. Und wenn du die quasi relativ simpel aktiviert kriegst, wenn du zum Beispiel eine Kampagne startest und die mehr von dir sehen wollen, dann geht das relativ gut und das war ja genau hier der Fall, aber die Zahlen hast du ja vielleicht nochmal im Detail jetzt
gleich. Also genau das haben sie ja gemacht. Sie haben dieses Ding released, diesen Film, und zeitgleich eine Kampagne auf Indiegogo erstellt, um per Crowdfunding halt Geld für diesen Langfilm zu sammeln. Und man hatte das Ziel, das finde ich ja eigentlich schon sehr zurückhaltend, von 200.000 US-Dollar.
Das ist ja
ein Witz eigentlich.
Das ist aber ja tatsächlich bei vielen Kickstarter-Indiegogo-Kampagnen tatsächlich so. Ich bin mir nicht genau ganz sicher, was die Idee ist. Es gibt ja einen kleinen Unterschied für alle Kampagnenfreunde unter euch. Kickstarter ist ja so, du hast ein Ziel, das muss erreicht werden, ansonsten wird das Geld nicht ausgeschüttet.
Mhm.
Bei Indiegogo ist das ein bisschen anders. Indiegogo wird so oder so an den Kampagnenbesitzer ausgeschüttet. Also das heißt, wenn sie 20.000 eingenommen hätten und 200.000 aber das Minimum war, werden trotzdem die 20.000 ausgeschüttet. Das war jetzt hier gar nicht relevant. Weil da sind sie weit darüber hinaus durchgegangen. Ich bin mir trotzdem nicht ganz sicher, was die Idee dahinter war. Weil 200.000 hätten auf keinen Fall so gereicht zu viel zum
Blackjack und dann multiplizieren.
Zu viel zum Sterben, zu wenig zum Leben. Also es hätte niemals für einen Spielfilm gereicht. Ich weiß nicht, was der Plan war.
Aber wie gesagt, die Zugkraft war da. Nach 48 Stunden, also 2 Tagen, war das Ziel erreicht. 200.000 US-Dollar. Und ich glaube, nach einem Monat war man weit über die 1-Million-Grenze und insgesamt
unterm Strich, glaube ich, 1,7 Millionen Dollar.
Und unterm Strich sind wir dann bei 2,2 Millionen rausgekommen.
Genau,
und nochmal, ja, um die Zahlen schnell abzuschließen, 28.000 Unterstützer aus über 100 Ländern.
Mhm.
Und damit das viert erfolgreichste Filmprojekt auf Indiegogo.
Genau, also du hast dann halt die Möglichkeit auch, ich sag mal, nach offiziellem Kampagnenende trotzdem weiter auch Geld dazu zu schustern. Deswegen ist die Kampagne, glaube ich, mit so knapp 1,7 rausgegangen, aber unterm Strich bei 2,2 gelandet, weil es dann, du kannst dein Paket vergrößern und dann mehr Geld geben, als initial gemacht hast zum Beispiel. Wenn
kannst
dann
auch Merch
glaubst,
verkaufen und so.
Genau. Warum weiß ich das alles im Detail?
Warum? Weil der kleine Alex damals noch naiv genug war und da ganz viele Projekte gebackt hat.
Genau. Und schön 50 Euro hier in dieses Projekt eingeworfen hat, damit er pünktlich zum 30. Januar Release der Blu-ray, die Blu-ray in den
Heute?
Händen hält. Und ich kann euch schon mal sagen, wenn ihr gebackt haben solltet, ich habe sie noch nicht bisher. Ich habe auch noch keine Informationen im Detail, wann sie jetzt konkret verschickt wird, außer dass sie irgendwie verschickt wird, aber ich habe noch keine Blu-ray.
Sad face.
Ich habe bisher einen digitalen Code erhalten, um den ganzen Kram auf der unglaublich berühmten Video-on-Demand-Plattform vom Vimeo anzugucken. Gibt's? Muss ich auch lernen?
Das ist das versprochene Digital Package, glaube ich, oder? Gibt's noch was?
Innerhalb des Digital Packages ist noch ein bisschen mehr enthalten. Ah, okay. Behind the Scenes, ich glaube, das Skript, der Kurzfilm natürlich nochmal in besserer Qualität und so weiter. Also da ist schon ein bisschen mehr dabei. Ich bin aber ein Freund tatsächlich, sowas dann auch für die Ewigkeit zu haben. Ich fand damals, nur mal kurz meine Meinung, ich fand den Kurzfilm saugeil.
Arrow, nee, finde ich zentral, um auf jeden Fall das Thema
Arrow
abzuschließen. Ja.
War ein Ding damals für mich. Das hat jetzt leider ein bisschen abgenommen, der Hype. Von daher war das für mich ein relativ rundes Paket.
Du bist
außerdem,
quasi den Rückgang der Zuschauerzahlen auch ab. Kannst du es, also kannst du
ja,
es nachvollziehen?
Ja, kann ich leider nachvollziehen. Ah. Und ich fand das Paket mit den Amels, mit Sun Kang, rund. Dann habe ich mir gedacht, unterstützt die mal, glaube ich dran, dass, wenn das gut geht, was Ordentliches abliefern können.
Aber wie bist du auf den Kurzfilm dann aufmerksam geworden?
Hatte ich dir nicht erklärt, dass die Volkschaft von Stephen Amell
sehr loyal ist?
Sehr loyal
aber
ist.
Aber was denn? Instagram, Twitter, Social Media
Instagram
an sich?
War zu dem Zeitpunkt noch nicht das Ding, das es heute ist. Von daher war es für mich damals Twitter.
2016, ja. Gab es da schon Smartphones?
Okay, Boomer. genau, also für mich war es halt Twitter, Kurzfilmwelt finde ich sowieso immer ganz spannend und wenn du in der Szene unterwegs bist, macht es halt eine relativ große Welle, wenn ein Kurzfilm veröffentlicht wird, der einigermaßen prominente Leute an Bord hat und zu dem Zeitpunkt waren es zwar nicht Stephen Amell, aber es war Robbie Amell und es war auch Sun Kang schon dabei, den wir halt aus Fast and Furious kannten, von daher war es naheliegend mal in den Kurzfilm reinzugucken. War jetzt also nicht so kompliziert für mich, darüber zu stolpern.
Und dann
Fanboy
die Meinung,
sein, hin oder her.
Und dann die Meinung zum Kurzfilm, hat's ja, na gut.
Fand ich super.
Ja.
Super unterhaltsam, hat eine Welt abgebildet, die, von der ich auf jeden Fall mehr sehen wollte, die absolutes Potenzial hatte, mindestens mal einen Film wiederzugeben, wegen mir vielleicht auch sogar in Serienform, unglaublich hochwertig produziert, also da war in dem Kurzfilm alles sehr solide gemacht, handwerklich, Schnitt, Montage, Special Effects vor allem, da haben sie ja einen großen Fokus drauf gelegt, schon in dem Kurzfilm, wo du dich halt fragst, okay, wie groß war denn das Budget jetzt nun wirklich für den Kurzfilm schon
das
alleine.
Das hätte mich auch interessiert, weil der Kurzfilm an sich sah ja wirklich schon
genau
ganz nett aus.
So, und da habe ich mich gefragt, okay, wie viel Geld müssen wir denn einwerfen, damit wir davon wirklich das Ganze, also das Ganze auf 2 Stunden umgemünzt kriegen.
Dann bist du mit gestählter Brust in den Gang und hast deine 50 Euro reingeworfen.
Genau, Fufis im Club.
Nice. Ich weiß gar nicht, ob ich den damals direkt 2016 gesehen habe oder ein bisschen später. Aber wo das letztes Jahr jetzt losging mit, da kommt jetzt der Langfilm und da gibt's erste Bilder und sowas, dachte ich, da war doch irgendwas.
Totenstille gefühlt für mich jahrelang als
ja,
Kampagnen. Da habe ich quasi Umzüge hinter mich gebracht und Städtewechsel und alle, weiß ich nicht, ich habe das komplett schon wieder gefühlt aus den Augen verloren. Ich dachte, vielleicht ist es sogar gestorben, dieses ganze Projekt.
Auch jetzt der Release ja wieder. Ich finde auch jetzt wieder bei Amazon Prime ist völlig an mir vorbeigegangen. Ich finde, Amazon Prime hat für mich so eine echt stille Außenwirkung. Also ich glaube, wenn man da jetzt nicht aktiv auf der Plattform rumsurft, kriegt man es relativ schlecht mit. Aber ja, On Demand weltweit, 13. Dezember 2019 kam das Ding. Und jetzt sollten so langsam die Blu-Rays rauskommen, beziehungsweise ihr könnt die ab heute, ab 30. Januar natürlich auch bestellen.
Gut
wenn,
für
ihr,
euch.
Wenn ihr sie nicht schon vorbestellt habt.
Mm.
Ab heute auf jeden Fall im Handel.
Habe ich, hat nichts geholfen.
Sehr, sehr lange vorbestellt auf jeden Fall, ja. Gut, aber man hat's geschafft, das Ziel zu erreichen auf Indiegogo und man hat, wie gesagt, dann über 2 Millionen US-Dollar zusammenbekommen und konnte dadurch im Juni 2017 in Toronto, Kanada, beginnen, die Dreharbeiten zu starten zu einem Langfilm zu Code 8.
Genau, jetzt muss man dazu sagen, die Amels zum Beispiel, ne, das sind alles Kanadier, war also naheliegend
in der Hood.
Genau, in Kanada zu drehen. Wird ja auch immer schön gefördert. Kurzfilm war auch schon, glaube ich, kanadisch gedreht.
Mhm.
Und genau.
Und genau.
Juni 2017 haben sie begonnen. Also auch schon wieder eine ganze Weile her mittlerweile, 2,5 Jahre.
Es gibt auf der Indiegogo-Seite, die wir auch verlinken in der Podcast-Beschreibung, gibt es auch viele Bilder zum Dreh, wo sie auch Indiegogo-Bäcker eingeladen haben oder durftest mit ans Set kommen.
Wichtige Info noch an der Stelle, wie du auf so eine große, genau, wie du auf so große Budgets kommst. Was haben sie gemacht? Wenn du nach entsprechendem Geldeinwurf hattest du die Möglichkeit, am Set zu Gast zu sein, aktiv zu sein als ein Statist in irgendeiner Szene. Sie haben mehrere rote Teppich-Premieren abgehalten in ganz vielen Städten auf der ganzen Welt, um halt den Leuten die Möglichkeit zu geben, auch wenn du nicht in Kanada oder Toronto lebst, irgendwie teil zu sein, am Film mit den Leuten irgendwie zu interagieren. damit du was, das Gefühl hast, auch im wahren Leben was zurückzukriegen. Mhm. Das haben sie schon ganz charmant gemacht, muss man sagen. So.
Harte Fakten.
Bitte. Waren das. Danke. Next.
Sollen wir uns mal angucken, wie wir den Film beiderseitig hier empfinden?
Empfinden.
Mm. Empfinden klingt ein bisschen emotionaler, oder? Ich habe das einfach ein bisschen rausgespürt. Da lodert sowas.
Hypothesen. Fang einfach doch mit den Hypothesen an.
Ich habe eine Hypothese eingepackt. Wie immer habe ich mir eine Aussage formuliert, um das hier schon ein bisschen abzugrasen und mal gucken, ob ich das bestätigt bekomme oder auch nicht. Und zwar meine Hypothese zu Code 8 oder Code 8. Code 8 ist ein gut funktionierender Remix gelungener Sci-Fi-Filme. Immer.
Mhm, okay. Mhm.
Punkt.
War jetzt für deine steilen Hypothesen sonst relativ handsam.
Ja, muss man schon sagen, ne? Aber wir können ja mal gucken, wie ich da
hin... Muss ich dich fürs nächste Mal wieder gezielt von alleine lassen?
Komm, das ist die erste Review 2020, Welpenschutz.
Ein bisschen warm werden lassen. Genau. Na, ist gut, kein Problem. Wollen ja nicht, dass du dich hier direkt verausgabst.
Wir haben noch 12 Monate für 2020. Ja gut, fast eigentlich nur noch, elf, wo wir uns hier austoben können.
Alles gut.
Magst du anfangen mit deinen Pros, Kontras, was auch immer deine Meinung zu Code 8, bevor du zu der abschließenden Meinung am Ende der Sendung kommst?
Gut, danke, dass du mir nochmal erklärt hast,
wie das hier funktioniert.
Okay, ne? Alles klar, vielen Dank. Ja, ich hatte es gerade.
Jetzt gibt es hier einen Eintrag ins Moody-Heft, wenn du hier einfach jetzt eine Viertelstunde monologisierst.
Entfallen. Genau. Also.
Erstens.
Ja, man muss erstmal dazu sagen, dass meine persönliche Erwartungshaltung relativ hoch war, nachdem ich den Kurzfilm wirklich gut fand. Mhm. Was die Erwartungshaltung.
Du da 50 Euro reingesteckt hast. Ja. Nee, Dollar? Was war es denn eigentlich?
Nee, Euro.
Euro. Mhm. Also. $65.
Wahrscheinlich.
1000 kanadische Dollar.
Ich habe halt das erste, kleinste, günstigste Paket genommen, wo halt diese verdammte Blu-ray abfällt. Um mal ganz genau sein.
Macht ja Sinn.
Ich glaube, es waren 49 Euro oder so. Weiß ich, in dem Dreh.
Ist ja auch egal.
Um mal damit anzufangen, rein handwerklich hat es das absolut wiederholt und genauso oder besser sogar hinbekommen wie im Kurzfilm. Was meine ich damit? Ich meine Kamera und vor allem die Visual Effects. Mhm. Für so ein kleines Budget, wenn wir jetzt mal wirklich davon ausgehen, dass sie wirklich nur das hatten, was sie via Indiegogo bekommen haben, um das mal ein bisschen auch in Kontext zu packen, zum Beispiel zu Upgrade, ist das schon unheimlich beeindruckend, weil ganz, ganz, ganz viele Einstellungen im Film wirklich in irgendeiner Form VFX bedingt haben. Manche Sachen sind gar nicht so wirklich offensichtlich oder vordergründig. Es gibt natürlich die großen Effektszenen, aber sind halt auch so die kleinen Sachen, wo ich das Gefühl hatte, dass, weiß ich nicht, also mehr als die Hälfte des Films vielleicht sogar oder von der Menge an Einstellungen in irgendeiner Form da in die Richtung angefasst werden mussten. Mhm. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass es eine große Spanne gibt, wie bei manchen Filmen, wo du sagst, das sieht geil aus und dann hast du so manche Szenen, wo du dir denkst, hatte da keine Zeit, keine Lust mehr oder was ist da schiefgelaufen, habt ihr die Praktikanten rangelassen und das war relativ homogen hier an der Stelle, also konstant auf einem hohen Niveau. Super gut, fand ich. Also verkauft sich an der Stelle sehr, sehr teuer. Fokus saß immer. Das ist offensichtlich jetzt hier ein Benchmark,
den man ranziehen muss. Das ist auf jeden Fall ein Benchmark, der immer kommt. Und ich glaube, ich kann dir da bei den weiten Teilen eigentlich direkt auch zustimmen. Also mein größter Punkt, um das hier schon mal vorwegzunehmen, ist auch die Inszenierung. Und da auch Kamera, Lichtgestaltung gilt es da vor allem hervorzuheben. Das alles größtenteils Handkamera. Mhm. Wie gesagt, ist natürlich auch eine Sache, um ein bisschen so das Budget zu kaschieren. Auf der einen Seite gibt es dem Ganzen natürlich einen etwas erdigen Look. Du bist immer nah am Geschehen. Das hat natürlich auch was. Das sind die Vorteile, finde ich. Du hast nichtsdestotrotz. Das
war ja in dem Fall, um dich kurz zu unterbrechen,
ja,
war ja in dem Fall auch zweckmäßig. Weil du solltest ja nah dran sein. Es ist ja genau. Eine sehr persönliche Geschichte, die auch erzählt wird. Von daher haben sie jetzt überspitzt gesagt, aus der Not eine Tugend gemacht.
Ja.
Also es war zufällig genau das Mittel der Wahl auch, ne, das angemessen ist an der Stelle.
Nichtsdestotrotz hast du ja sehr viele Polizeivehikel im Film, vor allem Drohnen am Himmel. Da hat man auch sehr viele Luftaufnahmen, wo ich gar nicht immer wusste, ist das jetzt ein Drone-Shot oder hat man doch irgendwie einen Helikopter noch ranbekommen?
Stock-Footage.
Oder Stock-Footage sogar. Hey, ich glaube eigentlich fast nicht, aber wenn man es clever macht, warum nicht, ja. Da konnte ich aber selbst da den Unterschied halt nicht mehr für mich feststellen. Ist es jetzt unique gedreht oder haben sie da irgendwie, wie haben sie es gemacht?
Was ich noch besonders hervorheben möchte, was ich ganz klasse fand, weil ich weiß, wie unheimlich aufwendig sowas ist, ist das Intro. Diese Montage aus Fake Newsberichten, die einem so ein bisschen den Einstieg in die Welt näher bringen und die Regeln der Welt erklären letzten Endes. Also, ne, ist ein bisschen unglücklich, die heißen halt hier Menschen mit Fähigkeiten, sind halt, ist eine freie Interpretation der Mutanten, wie wir das aus X-Men kennen. Das heißt, ein gewisser Prozentsatz der Bevölkerung hat halt Fähigkeiten in unterschiedlicher Ausprägung. Und ja, offensichtlich, ne, der typische Mensch, ein bisschen eingeschüchtert, macht einem Angst, was man nicht kennt, was vielleicht auch keine Ahnung, ne, besser ist, was man sich vielleicht auch selber wünscht und gibt dann da halt Unruhen, ja, können halt viel kaputt machen auch, wenn es in den falschen Händen landet. Und die Montage am Anfang, wie gesagt, ist so eine schöne zweiminütige Einleitung in, wie die Welt funktioniert. Mhm. Und das war handwerklich gut gemacht, da brauchst du relativ viel Vorbereitung und das dann zusammenzubringen in Post, das war schon tippitoppi gemacht, muss ich sagen.
Das greift für mich auch so ein bisschen den dokumentarischen Gedanken auf, den man mit der Handkamera auch die ganze Zeit so erzeugt hat. Und ich fand es vom Stil deshalb, fand ich mich extrem immer an die Filme von Neil Blomkamp erinnert.
Ja.
Also alles, was so angeht, Richtung
District 9,
Chappie, Elysium, was da alles so war, alles extrem stark dran an diesen Film, wahrscheinlich auch ein bisschen zum Vorbild genommen, man hat auch Drohnen, man hat vor allem mit Chappie natürlich große Anleihen an die, ich nenne sie mal Robocops hier im Film, die man sieht.
Die sehen sich tatsächlich ähnlich, ne?
Die sehen sich sehr ähnlich, die gab es auch so schon genauso in dem Kurzfilm damals,
richtig.
2016. Mhm. Hat jetzt keine große Evolution oder Veränderung stattgefunden, was ich auch total in Ordnung finde.
Nee, war nicht nötig, die kam glaube ich auch ganz gut an schon.
Genau, und um meinen Pro-Punkt der Inszenierung hier nach der Kamera noch ein bisschen abzuschließen, ist für mich die Ausstattung gewesen. Dass man auch immer noch sagt, ja, wenig Geld, wenig Budget, aber dafür, dass man relativ viel, ich habe es gerade schon erwähnt, Polizeivehikel hat, die natürlich CGI waren, aber man hatte trotzdem ganz viel Polizisten, man hatte trotzdem auch reale Fahrzeuge, man hatte Uniform, man hat sich bei den Uniformen sogar noch Sachen einfallen lassen mit so einem Brustdisplay, was der eine Polizist bei dem Raid oder bei der Säuberung von so einem Gebäude hat. Müsste man darauf achten, es fiel mir direkt auf, weil das sind so kleine Props am Set, die man sich da ausgedacht hat, mit Licht und das muss ja irgendjemand basteln.
Das sind alles so.
Das sind kleine Details, die werten das schon extrem auf.
Genau, es sind diese kleinen Details, die es nicht nur optisch aufwerten, sondern auch
der Welt halt einfach noch eine Tiefe geben.
Genau, der Welt Tiefe geben und es einfach Sinn macht, wenn du siehst, du denkst, ja, das ist eine Welt, die sehr ähnlich ist zu der unsrigen, aber die, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, da auf diesen neuen Regeln, dass es diese Mutanten gibt, halt reagiert hat in irgendeiner Form. Und das sind manchmal nur Kleinigkeiten, die sich verändert haben, die wo man dann halt vielleicht gar nicht drüber nachdenkt und sich sagt, macht Sinn, dass sie das da haben, weil das und das und das, muss man sagen, da die weiß nicht, wie man das nennt, die Kostümdesigner oder die ganzen Leute, die da diese Props bauen, die haben sich da, glaube ich, schon echt Gedanken gemacht.
Und es geht noch weiter. Ich habe sie unter dem Stichpunkt Räume zusammengefasst, dass ich doch fand, dass wenn man in Innenräumen war oder generell die Sets, fand ich halt einfach sehr gut gemacht.
Die fühlten sich gelebt an.
Die fühlten sich, Sets. Genau, das waren halt nicht nur wirklich irgendwelche perfekt ausgeleuchteten Filmsets, sondern auch wenn das moderne, futuristische Polizeirevier so ein bisschen, was weiß ich, nordisch angehaucht war, modern oder fast, ja, oder sehr modern ganz einfach, fand ich es dann doch irgendwie realistisch. Es sah irgendwie eingelebt aus. Von dem Gangsterboss möchte ich ihn mal nennen, irgendwie so der Hinterhof oder der Club, das war auch vor allem von der Ausleuchtung war das top gemacht. Habe ich wirklich alles dem Film absolut abgekauft. Und ich hatte jetzt nicht irgendwie das Gefühl, hätte die Kamera zu weit nach rechts geschwenkt, hätte man irgendwie da, keine Ahnung, das Ende des Sets gesehen oder gemerkt, dass man irgendwie alles in eine Ecke gequetscht hat.
Du siehst, dass die Statisten auf einmal aufhören.
Sondern es hat sich wirklich alles homogen und echt angefühlt. Und das fand ich dann auch sehr, sehr gut gemacht. Also das reiht sich auch so ein bisschen in den Cast und die VFX ein, die halt einfach alle sehr homogen ineinander gegriffen haben.
Da bin ich d'accord tatsächlich.
Okay, dann apropos VFX, warst du da schon durch?
Wie, mit meinem Post?
Ja.
Fürchte schon.
Weil ich schlag einfach nochmal in die Kerbe und will auch sagen, dieses Intro, das hat mich auch direkt abgeholt. Und wenn sowas kommt, da gab es ja schon viele Filme, die sowas machen. Mhm. Und das kann man mal mehr, mal weniger gut machen. Und woran ich direkt mich erinnert gefühlt habe, auch hier in der Review gewesen, Edge of Tomorrow. Mhm. Die haben genau den gleichen Kniff gemacht.
Stimmt.
Und da fand ich zum Beispiel, finde ich gut, aber es gab so ein paar Szenen, da hat man einfach gespürt, das war irgendwie News-Footage, die man da irgendwie reingeschnitten hat, wo man dachte, das passt einigermaßen. Und man hat dann Tom Cruise in so Pseudo-Interview-Schnipseln reingebracht, wo ich dachte, das sieht einfach nicht gut aus und nicht echt aus. Aber hier wirklich on point, richtig gut. Gleichzeitig erzählt man nicht nur, wie die Welt funktioniert, sondern man spannt irgendwie so über 50, 80 Jahre diesen Punkt, wie sich die Welt entwickelt hat und was es so für Eckpunkte gab und auch wie technologisch der Stand ist, in den sich unsere Charaktere jetzt halt hineinversetzt fühlen.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Die großen Hollywood-Produktionen versuchen ja gerne dann, dich abzuholen mit irgendwelchen, keine Ahnung, historischen Szenen zum Beispiel, die du im Kopf hast und versuchen dann da jemanden irgendwie ganz oft rein zu photoshoppen, wenn es einfach nur Bilder sind oder tatsächlich wie bei Edge of Tomorrow in Videos rein, um das, glaube ich, den Leuten ein bisschen näher zu bringen. Und das ist dann oftmals ein bisschen unglücklich, weil du es halt total stark siehst. Photoshop-mäßig sind sie mittlerweile besser geworden, wenn es jetzt nur um zum Beispiel Schwarz-Weiß-Aufnahmen geht von früher. Aber gerade das, was du jetzt ansprichst, ich erinnere mich genau. Ne? Dazwischen dann aber echte Schnipsel zu haben, macht für mich durchaus Sinn, weil du hast, glaube ich, bei Edge of Tomorrow, du hast Obama und Merkel und so weiter, glaube ich. Ne?
Ich sage auch nicht alles, aber manches war...
Das haben sie jetzt hier gar nicht versucht. Hier waren, glaube ich, wirklich alles, was du siehst, extra für den Film produziert.
Oder so verfremdet von Original-Footage, dass es halt gut funktioniert.
Genau.
Und
hat dann vielleicht für manche nicht so die Nahbarkeit, die bei den anderen Sachen probiert wurden, hat aber den großen Vorteil, dass du eben zum Beispiel nicht die schlechtere Tusche siehst.
Ja. Ansonsten von den visuellen Effekten, die Einführung der Superkräfte, wo er als Tagelöhner sich rumtreibt auf einer Baustelle, wo er sehr schön eingefangen bekommt oder wo man direkt so unterschwellig mitbekommt, was gibt's so an Superkräften, ne? Einer kann irgendwie mit seinen Fingern schweißen, es gibt superstarke Leute, es gibt irgendwie Telekinese, er kann halt gut mit Elektro, ist dagegen auch quasi immun, wenn er mal so einen Stromstoß bekommt oder sowas oder nahezu. Dann die ganzen Drohnensachen, die ich gerade schon erwähnt habe, auch mal so nebenbei mit Spiegelung in Gebäuden oder Fensterscheiben, alles drin, sieht alles gut aus, da hat man sich nicht versteckt oder irgendwelche Kniffe gemacht, um das zu umgehen. Die Robocops, ich nenne sie weiterhin so, auch sehen super aus. In dem Kurzfilm war schon mega geflasht damals, wie die umgesetzt wurden. Und genau, und so Sachen wie Props halt, die immer mal wieder auftauchen, wo man sagt, ist gut, reizt super ein und macht das Ding einfach, ja, super rund und kaschiert absolut dieses niedrigere Budget, was man dafür eigentlich zur Verfügung hatte.
D'accord. So.
Die dunkle Seite des Mondes.
Die dunkle Seite des Mondes, ja.
Was stößt dir denn sauer auf? Abgesehen davon, dass du 50 Euro reingeworfen hast und deine Blu-ray noch nicht hier hast.
Die kommt ja, da mache ich mir, glaube ich, gar keine Sorgen. Das größte Problem, das ich habe, ist das Skript. Und je länger nach dem ersten Mal schauen, dass sich in meinem Kopf einmassieren konnte, desto mehr wird es da gefühlt in meiner Erinnerung zerpflückt und desto mehr fallen mir Sachen auf, die mich halt massiv gestört haben. Jetzt muss man noch mal kurz den Bogen zurückschlagen zu dem Kurzfilm. Das war ja wirklich auch nur ein Tease in die Welt und unendliche Möglichkeiten werden aufgezeigt letzten Endes. Ne? Total viele Geschichten sind möglich, auch visuell aufwendige Geschichten sind möglich. Wir hatten ja jetzt nun, muss man auch einfach sagen, eine Welt, in der es quasi Superkräfte gibt oder Mutanten in irgendeiner Form. Das gab's schon mal. Es ist jetzt auch gar nicht schlimm, es ist kein Vorwurf, dass die Erfindung jetzt nicht neu ist.
Prominentes Beispiel X-Men, du hattest es ja schon
erwähnt. Prominentes Beispiel X-Men und auch da gibt es dann später irgendwann mal Roboter, die eingeführt werden, um Mutanten irgendwie in ihre Schranken zu weisen. So, das heißt im Prinzip, an der Stelle wurde das Rad nicht neu erfunden, aber das ist so ein bisschen wirklich sich in die reale Welt gefußt einfindet und gerade diesen Fokus aufzunehmen, dass sie sich ein bisschen vorkommen wie illegale Einwanderer in den USA, die sich verstecken müssen vor dem Gesetz, ne, weil sie irgendwie Aussätzige sind oder vom System irgendwie sich nicht aufgefangen fühlen, fand ich, war ein super cooler Kicker erstmal, um spannende Geschichten zu erzählen.
Um mich kurz hier ins Rennen zu werfen,
bitte.
Mein einziger Kritikpunkt, Skript.
Nice.
Und da folge ich dir wahrscheinlich. Mir stößt es jetzt im Nachhinein, ich habe extra auch nochmal ein zweites Mal geguckt, nicht so mega sauer auf, aber um mich da kurz anzureihen, X-Men als Basis fand ich sehr gut, aber man hatte natürlich auch hier im Kurzfilm schon angerissen, diese sozial-gesellschaftskritische Note, was man als Drama verpacken kann oder hätte können, wo man sich aber ein bisschen verloren hat und stattdessen switcht man relativ schnell in diesen, ich sag mal, Gangster-Heist-Ansatz, wo man aber leider sagen muss, vielleicht gehst du da noch etwas tiefer drauf ein, der relativ generisch ist.
Ich muss sagen, alle, das Skript funktioniert erstmal, ne? Das ist erstmal, es ist ein solides Ding, aber es ist halt in jeder Ausprägung, in jedem Blog, den es erzählen möchte, halt irgendwie trotzdem super generisch. Also es macht nicht grundlegend irgendwas falsch und es ist auch gut genug und die Schauspieler bringen es gut genug rüber, dass es irgendwie einigermaßen funktioniert. Aber die Mutti könnte dem nicht sterben, er muss sich kümmern, der Papa ist abgehauen, er gerät auf die schiefe Bahn. All das sind so Punkte, die wir schon x-mal gesehen haben und leider eben auch schon besser gesehen haben. Vielleicht ist nicht unbedingt mit dem Superhelden-Kontext unten drunter, aber hat sich halt irgendwie dann doch nicht genug abgehoben, um was Eigenes zu werden.
Ich habe leider genau das Gleiche aufgeschrieben. Das Skript ist klischeebehaftet. Stichpunkt Trennungskind, Stichpunkt Mutter erkrankt, Stichpunkt Sohn muss das Geld aufbringen.
Genau, so
und dann, genau das haben wir ja alles schon mal irgendwie gesehen.
Und was dann? Was kommt dann? Gibt es dieses, wie sagt man, relativierende Moment, wo er erkennt, dass er irgendwas anderes machen muss. Weiß ich.
Weil da eigentlich die Note reinkommt mit, du wirst ausgegrenzt, kriegst auch keinen guten Job. Ne? Ja. Und deshalb lebst du eigentlich so als Mensch mit speziellen Kräften mittlerweile in diesem Szenario eher in
Mensch zweiter Klasse.
Genau, in armen Verhältnissen.
Also du bist nicht der bessere Mensch, du bist eigentlich der schlechtere Mensch.
Und drohst halt schnell dann vielleicht in so ein kriminelles Milieu abzurutschen.
Genau, bist also auch in dem Fall zum Beispiel ein leicht beeinflussbares Opfer für zum Beispiel einen charismatischen Anführer, gespielt hier von Stephen Amell. Der macht das auch prinzipiell an sich gut. Von seinem eigenen Cousin. Ich komme irgendwie nicht da umhin. Die sind zwar nur Cousins, könnten aber auch Brüder sein und die sehen sich halt irgendwie ähnlich und ich kam nicht da umhin, irgendwie in dem Film mir zu denken, ihr seht euch irgendwie zu ähnlich. Das ist aber nur mein ganz persönliches, es ist auch kein Kritikpunkt.
Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, den Gedanken, den habe ich auch so im Kopf rumschwören gehabt, aber
wenn
ich glaube
weißt,
nur, weil ich wusste, dass die beiden halt.
Glaube ich auch. Ne? Glaube ich auch. Ist also überhaupt kein Kritikpunkt. Was mich ein bisschen gestört hat tatsächlich, und da fehlte mir dann tatsächlich so ein bisschen der Scope. Es wurde schon suggeriert, dass der Kingpin, für den sie da arbeiten, der größte Drogenlord in Toronto ist. Und dafür wirkte dieses ganze
Lincoln City.
Ja, wie auch immer. Entschuldigung. Dafür wirkte mir das ganze Setup, das mir gezeigt wurde, irgendwie zu klein. Wenn es dann darum ging, oh, die anderen Banden.
Das waren ja Randnotizen.
Gibt die ganze dann, ja. Stadt versinkt im Chaos. Echt?
Das
Viertel vielleicht.
Aber das war der Kameraschwenk, den man sich, glaube ich, nicht mehr getraut hat.
Genau, das hat dann aber für mich halt leider eben auch nicht so die nötige Konsequenz dann gehabt, dass es also diesen Scale hat. Und dann ging es da irgendwie auch um was? 5 Millionen oder 10 Millionen? Das sind irgendwie
4 Millionen.
Ja, das sind Peanuts irgendwie, wenn du eine ganze Stadt irgendwie unter deine Drogenfittiche kriegen möchtest irgendwie.
Gefühlt. Ich habe das gar nicht so aufgefasst, dass es die ganze Stadt war, sondern irgendwie sein
Hood, ja.
Sein also, Territorium.
Genau.
Und du hattest dann quasi die Trust, die oben drüber stand und glaube ich so als Gangster-Syndikat bla, das so unter ihrer Hand hatte. Aber ja, da weiß ich, was du meinst. Ja.
Und,
aber das fand ich eigentlich nicht schlecht, weil man, glaube ich, auch irgendwo, sorry, den Cut machen muss, um zu sagen, es wird generisch, aber irgendwo dürfen wir es nicht zu sehr aufblasen.
Nee, weil dann kommst du vielleicht auch an den Punkt, wo dann halt tatsächlich doch das Budget irgendwie aus den
Nähten platzt
und
du siehst, genau.
Und du siehst,
und du siehst,
was wir ihm ja hier bescheinigen, dass er dass es gut hinbekommen hat da. Aber der allergrößte Kritikpunkt an dem Skript ist nicht das, was nicht gut gemacht wurde, sondern das, was für mich komplett fehlt.
Ja.
Du hast Sung Kang, super bekannten Schauspieler, der im Prinzip in den Polizeistreitkräften die Ermittlungen leitet gegen unser Team, das wir hier verfolgen hauptsächlich. Und da werden ganz, ganz viele Ansätze reingestreut, die im Nichts verlaufen. Und die für mich fast die interessantere Geschichte gewesen wären zu erzählen, um ehrlich zu sein. Worum geht's? Er hat einen Partner, kennt sich schon seit vielen Jahren. Du hast Rückblenden von früher, du hast dann später. Der Partner teasert dann so, du hast dich verändert, seit sie da ist. Und es geht darum, dass er Sung Kang, ein Kind bekommen hat, eine Tochter, die die Fähigkeiten hat.
Offensichtlich.
So, und wie
aber die Mutter anscheinend nicht.
Die Mutter anscheinend nicht. Mich hätte halt eher mal interessiert, wie kommst du denn als Polizist in einer Taskforce, die quasi diese Menschen mit Fähigkeiten dingfest machen soll, klar, wenn, oder wie ändert das vielleicht auch dein Blickwinkel auf dein tägliches Geschäft?
Das wird ja angedeutet in seiner Ermittlungsarbeit.
Ja, aber das war mir eigentlich nicht genug.
Nee,
so, und da eben, muss ich jetzt
nur
der größte Kritikpunkt an der Stelle ist, vielleicht hatten sie nicht genug Zeit dafür, aber der Film geht 98 Minuten. Da sind locker 20 Minuten wären da Zeit gewesen, um diese Story halt rund zu machen. 20 Minuten wären mir sogar schon, hätten mir schon gereicht.
On top oder innerhalb des Films? Innerhalb der 98?
Nee, on top.
On top.
Dann kommst du immer noch unter 2 Stunden raus, was eine absolut legitime Spielfilmlänge ist. Und von daher hast du Sung Kang da und ich glaube, der hat seine Screentime in einer Woche abgerissen da. Das war, fand ich ein bisschen schade. Also der bleibt da durch das Skript halt komplett unter seinen Möglichkeiten und ich hätte einfach die Seite viel, viel, viel lieber noch ein bisschen näher beleuchtet gesehen, um halt eben auch so ein bisschen die Balance reinzukriegen zu wie die eine Seite sich verhält.
Und wie die andere.
Und wie die andere.
Ich finde aber das Problem, da kranken leider alle Charaktere durch das Drehbuch dran, weil du hast sehr viele, auch hier wieder klischeebehaftete Rollen. Du hast irgendwie den Cop, der tut alles, um ein Ding festzumachen und schmuggelt dir auch mal falsche Drogen unter. Oder du hast eben ihn, der sagt.
Sein Partner.
Mhm. Oder du hast halt Sung Kang. Wie?
Sung Kang.
Sung Kang. Der halt sagt, naja, ist er ein bisschen differenzierter, was die Ansicht betrifft. Wahrscheinlich wegen seiner Vergangenheit oder familiären Verhältnisse.
Vielleicht auch geworden. Ne? Vielleicht hat oder er damals geworden, sogar mitgemacht. Kein Thema. Wobei er sagt, nicht schon wieder das.
Ja.
So.
Aber es ist so ein bisschen klischeebehaftet. Good Cop, Bad Cop. Du hast es auch bei dem, bei Stephen Amell, der eher so der eindimensionale Bösewicht ist, wo du gar nicht weißt, wie ist er denn jetzt dazu gekommen. Und er bleibt bis zum Ende wirklich diese eindimensionale Person. Also da bewegt sich relativ wenig. Da geht man wenig auch in die Tiefe hinein. Und die meisten Charaktere entwickeln sich leider einfach überhaupt gar nicht. Oder es wird wie bei Sung Kang einfach gar nicht weiter drauf eingegangen.
Das ist mein letzter großer Kritikpunkt unter dem Deckmantel-Skript. Null Charakterentwicklung bei niemandem.
Mhm.
Stephen Amell zieht seinen Stiefel bis am Ende durch.
Bis zur letzten Szene.
Und leider so auch unser Protagonist.
Ja.
Robbie Amells Figur auch wächst überhaupt gar nicht in irgendeiner Form. Es gibt dann da einen Moment, wo du dir denkst, jetzt entscheidet er sich richtig und er macht es genau nicht, wo ich mir dachte, wo ich da saß, wie viel Zeit haben wir denn noch? Wie will er das denn jetzt gut machen? Um Himmels Willen, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Wie ist er auf die Idee gekommen, dass das die richtige Idee ist? Weil selbst ich habe mittlerweile durchschaut, was für Konsequenzen das hat. Und das muss eine aktive Entscheidung gewesen sein. Und umso schlimmer, wenn es diese Charakterentwicklung nicht gibt, finde ich dann das Ende. Und wenn wir mal den Bogen schlagen wollen, zum Beispiel zu Upgrade, da ist der Film an sich schon saugeil, sticht mit guten Effekten auch und gerade visuell unheimlich hervor. Aber das Ende setzt gefühlt noch mal einen drauf, weil ich sag mal, das Twistige am Ende funktioniert.
Ja. Das nimmt dich auch mit und es bleibt hängen.
Ja, und hier funktioniert es nicht, weil es keinen Twist gibt.
Und was ja nicht schlecht ist. Aber ich muss auch sagen, wo ich den das zweite Mal geguckt habe, irgendwie so nach der Hälfte oder so, habe ich so nachgedacht und dachte, wie ging der denn jetzt nochmal aus eigentlich?
Ihr müsst euch vorstellen, ich will es halt eigentlich gar nicht so, ich muss es ein bisschen vorwegnehmen, aber es spoilert nicht wirklich was, weil es halt auch so generisch jetzt von mir formuliert ist, wie leider das Ende passiert. Ihr müsst euch vorstellen, dass irgendwie die Figur von Robbie Amell bringt so viel Unruhe da rein, dass gefühlt das ganze Drogenrevier
einmal durchgeschüttelt wird.
Einmal komplett durchgeschüttelt wird. Und es beruhigt sich komplett wieder am Ende.
Auf Null, ja.
Auf Null, weil er ins Gefängnis geht. Spoiler. Eine Person wird quasi dingfest gemacht und damit ist alles wieder in Butter. Und auch hier, again, Spoiler, ist mir völlig egal an der Stelle. Stephen Amell geht auch völlig straffrei aus der Nummer raus. Der hat quasi, Stephen Amell ist die einzige Figur, deren Plan von Anfang bis Ende genau aufgegangen ist.
Durchgetüftelt.
Und
zumindest seine Vorstellung, sein Ziel.
Ja, seine Ziele. So, und der Protagonist ist auf der Strecke geblieben. So ist das total realistisch und nah dran an dem, was vermutlich tagtäglich hier in der Welt passiert. Und vermutlich ist das vermutlich immer noch genauso, auch wenn du Superkräfte hast in dieser Welt, die dort porträtiert wird. Vermutlich. Aber das ist halt eigentlich nicht, was ich in einem Film sehen möchte am Ende. Und deswegen fand ich, für mich war das Ende in der Hinsicht halt unheimlich enttäuschend. Dann.
Wie gesagt,
es gibt dann da noch dieses kleine Pseudo-Happy End für das Love Interest in Anführungszeichen.
Nee.
Das aber auch nicht wirklich eins ist.
Wo auch nicht wirklich tiefer vorher eingegangen wurde, außer dass man vielleicht so eine kleine Good Feeling-Note irgendwie noch mitbekommt, aber da war auch einfach zu wenig an Basis
also,
und Vorarbeit.
Genau, so,
geleistet.
Das heißt, wir haben.
Nicht weiter spoilern, Achtung.
Nein, das heißt, wir haben die wichtigen Bullet Points sind im Skript da, die sind halt alle sehr generisch gehalten. Die Figuren,
ist das schon dein Fazit jetzt?
Ja.
Oder soll ich dich nochmal erinnern?
Nee, ich würde jetzt fazitieren tatsächlich gerne. Die Figuren sind bleiben leider genauso blass. Die Welt wird total super aufgebaut, aber die Figuren selber, denen wir folgen sollen, zu denen konnte ich irgendwie keine Bindung aufbauen. Die waren halt auch irgendwie Abziehbilder, generische leider, die sich auch überhaupt gar nicht weiterentwickeln, wie man das vielleicht in einem Superheldenfilm vielleicht auch erwartet hätte, dass man wächst mit den Herausforderungen, die sie einem stellen. Und das alles aber konträr zu, dass wirklich in jeder Szene nicht zurückgeschreckt wurde, glaube ich, mit, also das Skript hat gesagt, wir möchten das zeigen, ich möchte das zeigen, um die Welt zu bauen und das kriegen wir das hin von dem VFX. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass es an irgendeiner Stelle irgendwelche, oh, jetzt müssen wir uns ja billig aus der Affäre ziehen, Szenen gab, sondern an der Stelle hatte ich wirklich das Gefühl, dass die Vision bis zum Ende realisiert wurde. Und das merkst du. Und das macht am Ende, ne, dass es stereotype Filme gibt, haben wir immer wieder. Aus dem Ding hier ist absolut solides Ding. Also du kannst halt eigentlich nichts falsch machen. Nicht wirklich. Also du kannst den schon beruhigt weggucken. Das ist jetzt gar nicht schlimm. Also ne, von meiner Seite her schon eine Empfehlung. Aber keine absolute. Und dass ich jetzt so negativ behaftet bin, liegt halt einfach daran, dass ich Skin in the Game habe an der Stelle und dass ich vielleicht auch nach dem Kurzfilm mit zu hohen Erwartungen reingegangen bin, gerade halt eben auch mit einer Prominenz wie Stephen Amell und Sung Kang, die als Karte nicht genug für mich gespielt wurde. Von daher nehmt meine Review vielleicht ein bisschen. Zieht man noch ein bisschen
keine
was ab.
Erbsen zählen, nicht auf die Goldwaage legen.
Ja, nicht so sehr auf die Goldwaage für mich. Ich bin da ein bisschen zu kritisch gerade, glaube ich.
Ich finde für mich, komme noch mal zu meiner These zurück. Code 8 für mich hat vielversprechend angefangen oder startet auch vielversprechend. Für mich auch so als bessere oder relevantere Alternative zu X-Men zum Beispiel, wo ich dachte, da steckt viel Potenzial drin. Verliert sich aber zu schnell in diesen bekannten Krimi-Klischees, haben wir schon gesagt, ist ein bisschen zu generisch, auch die Charaktere werden nicht wirklich entwickelt. Dennoch schaffte mich Code 8 irgendwie den Sprung, vor allem mit Hinblick auf das Budget, ein rundes Gesamtpaket abzuliefern und einen gut funktionierenden Remix gelungener Sci-Fi-Film halt abzuliefern, wie ich anfangs gesagt habe. Und ich fasse nochmal kurz zusammen, man bedient sich vielerlei Elemente, wie gesagt, wir haben so eine Art Intro-Montage, das kennt man von vielen Filmen, Edge of Tomorrow, die Basis, ganz klar, so Mutanten, die unterdrückt werden, X-Men haben wir schon mehrmals angesprochen, die Optik, das ganze Art, Design erinnert stark an diese ganzen Neil Blomkamp-Filme, District 9, Chappie, alles schon erwähnt. Was ich übergangen habe, Soundtrack, da gab es ganz viele so sphärische Klänge, die haben mich so stark erinnert, was wir auch schon hervorgehoben hatten hier an Annihilation oder Sunshine sogar. Und man hatte in 1, 2, 18 hat man sich einfach rotzefrech bei Drive bedient. Ich erinnere nur an diesen
das war ein bisschen krass, ne?
Tick of the Clocks Soundtrack von The Chromatics, den man aber, muss man ja zugeben, mittlerweile überall im TV und auch im Tatort mittlerweile hört. Also der wurde ja schon gut recycelt. Und das Drehbuch ist ganz klar halt, wie gesagt, eben so ein generischer Gangster-Heist-Ansatz. Da kommt einfach nicht ganz so viel bei rum. Ansonsten, ich sag's auch jetzt nochmal, man kaschiert trotzdem super das Budget, er lässt sich gut weggucken und wenn man diese Story-Unebenheiten ein bisschen außer Acht lässt, dann kann man schon sagen, ist ein grundsolides Ding, kann man sich auf jeden Fall gut angucken und macht Lust auf mehr. Und jetzt würde ich dir noch eine Frage stellen. Braucht man eine Fortsetzung?
Kann ich dir beantworten? Nein. Ich hätte mir an der Stelle tatsächlich eine Serie gewünscht und da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Sind wir nicht dazu gekommen.
Das ist jetzt deine Bühne, die ich dir gerade aufgemacht habe.
Es wird eine Serie geben, aber nicht so, wie ihr denkt.
Nein. Man redet von einer Spin-off-Serie und zwar bei Quibi.
Quibi, genau.
So, jetzt blättert alle mal in eurem Lexikon, was Quibi ist.
Quickbits.
Alex, unser Streaming-Experte, bitteschön.
Genau, Quickbits, neuer Streaming-Dienst, soll 2020 an den Start gehen.
April, glaube ich.
Genau, ab April meine ich auch. 4-5 Euro wird der ganze Spaß kosten. Was ist der Fokus hier? Weil es gibt ja schon etliche Streaming-Dienste, die versuchen, Nische zu bedienen und sagen, wir drehen alles hochkant und veröffentlichen ausschließlich für Smartphones.
Ausschließlich? Ich dachte auch mit.
So wie ich das verstanden habe, wird das eine Sache Quickbits ausschließlich auf Smartphones. Quickbits eben, weil der gesamte Content Episodenform, der erscheinen wird, maximal 10 Minuten Länge haben wird.
Zum schnellen Konsumieren.
Zum schnellen Konsumieren.
Auch witziger Ansatz.
Genau, hat auch ein paar größere Namen schon dahinter. Wir haben einen Fuqua als Regisseur.
Spielbergo.
Am Start. Senior Spielbergo, der ja immer gegen Streaming war, ist mit am Start, wird eine Horrorfilmserie bringen. Da auch wieder ein super schräger Ansatz, dass die App quasi ausliest, wie die Uhrzeit ist, weiß, wann Sonnenuntergang war und du die Senior Spielbergo Horror-Episoden nur abspielen kannst nach Sonnenuntergang. Tagsüber sind sie also gesperrt. Ich weiß nicht, ob diese Spielerei rein einen Streamingdienst rechtfertigen in der heutigen Zeit.
Es klingt zumindest innovativ.
Vielleicht wird es auch geschluckt. Es klingt innovativ, aber ich weiß nicht, ob es als eigene Streaming-Plattform Sinn macht. Ich glaube, es hätte innerhalb einer größeren Streaming-Plattform einen Platz.
Vielleicht wird es ja noch geschluckt.
Ja, und? Da wird es auf jeden Fall eine Code 8 Spin-Off-Serie geben. Ich hätte es mir als richtige Serie eher gewünscht. Weil die Welt hat absolut Potenzial, super spannende Geschichten,
immer noch,
relevante Geschichten zu erzählen.
Ist immer ja kein schlechter Film. Also.
Die Welt und das Worldbuilding ist das Beste an dem Film gewesen tatsächlich. Und da haben sie genau weitergemacht, wo der Kurzfilm auch aufgehört hat. Von daher
Däumchen hoch.
Nicht alles schlecht, was ich jetzt hier die letzten 20 Minuten schlecht geredet habe. Ich schließe mich da weitestgehend auch Ronnys Fazit nochmal an. Von daher einigermaßen d'accord. Hast du dir schlimmer vorgestellt, glaube ich, ne?
Naja, es war schon, wie gesagt, also ich glaube, mit meinem Teaser aus dem Intro, dass die Emotionen hier ein bisschen hochkochen, war ich, glaube ich, gar nicht so weit dabei, aber ich
bin mich ja halt persönlich betroffen.
Du bist nicht grün geworden, deine Hose ist nicht gerissen und dein T-Shirt hast du von dir zerfleddert, alles gut.
Hose ist nicht zerrissen. Ja, sehr schön.
Sehr schön.
Erste Review 2020.
Code 8
im Kasten.
30. Januar ab heute auf Blu-ray, seit letzten Dezember 13, um genau zu sein, schon auf den Streaming-Plattformen.
Schieben euch bestimmt mal
Amazon Prime.
Eine schöne Story oder einen Post nach, wenn die Blu-ray da ist. Aber wo?
Auf einem sozialen Netzwerk zum Beispiel. Mm. Da könnt ihr zum Beispiel auch gerne sagen, ob ihr den Film schon gesehen habt und direkt eure Amazon-Rezension verlinken, wenn ihr wollt. Instagram, Twitter und oder Facebook unter dem Tag
NSRT Podcast. Ich musste kurz aufs T-Shirt gucken. Direkt schon wieder entfallen hier im neuen Jahr.
Ich glaube, ihr könnt das besser. Übt es gerne, indem ihr den Hashtag wiederholt.
NSRT Podcast.
Wunderbar. Wie immer sage ich, das ist leicht, das kriegt jeder hin. Benutzt es gerne. Jede Kommunikation ist erwünscht und wir freuen uns über jedes Feedback. Ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Nächste Woche mal endlich wieder mit einer Update-Folge. Da hat sich einiges angestaut, glaube ich.
Das glaube ich auch. Danke dir. Danke,
lass uns schnell Schluss machen, recherchieren fürs nächste Mal. Wir sehen uns und hören uns. This conversation can serve no purpose anymore.